Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Weiter ungeschlagen unter Uwe Rösler bleibt der VfL Bochum. Da sprechen wir heute natürlich drüber, über die beiden Siege des VfL. Aber wir blicken auch nochmal hinter die Kulissen und schauen auf die Umstrukturierung. Die hat sich jetzt nämlich vollzogen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ich hoffe bei euch mit guter Laune, bei uns auf jeden Fall würde ich sagen, Ralf Ritter ist heute dabei.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Stefan Döring ist auch dabei.
Genau, Grüße in die Runde.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Wir haben viel zu besprechen, wir legen direkt los mit zwei gewonnenen Spielen aus einer vergangenen Woche. Wann haben wir das letzte Mal sagen können?
Da habe ich gar nicht nachgeguckt. Gute
allgemein
Frage.
Als VfL-Fan. Ja, da habe ich dich jetzt
erwischt. Und
dann
erwischt. Noch 2-0. Hast du mich direkt am Anfang super erwischt.
Sehr gut.
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ist auf jeden Fall länger her.
Definitiv. Was ihr mir sagen könnt, da bin ich sicher, dass ihr das recherchiert habt. Die jüngste Mannschaft seit?
Die jüngste Mannschaft in der zweiten Liga aller Zeiten. Die jüngste VfL-Mannschaft in einem Ligaspiel seit 1989-90, damals in der Bundesliga unter Reinhard Saftig. Da waren sie 23,9 Jahre im Schnitt, also die Startelf. Ne? Jetzt waren es 24,0 exakt. Die gleiche Elf hat im Pokal gespielt und da war es die jüngste Pokalelf seit der Mitte der 70er, damals noch unter Heinz Höger.
Hier kriegt ihr die Fakten.
Das haben wir.
So. Ja, es ist eine
jung,
absolute
dynamisch erfolgreich, ganz
Verjüngungskur, ne? Beim VfL eingetreten, wie sie alle heißen in der Startelf. Wie habt ihr, ja, fangen wir mit dem Pokalspiel vielleicht einmal chronologisch einfach an, auf diese Startelf geblickt am Anfang?
Ich war da überrascht, dass er so eine Formation gewählt hat, aber man hat ja gesehen, dass es super funktioniert hat. Kjell Wethjen und Mats Panewik jetzt in beiden Spielen aus meiner Sicht wirklich großartig gespielt. Wethjen ja nicht nur wegen seines Tores, da hat Uwe Rösler übrigens hinterher gesagt, jetzt feiert den Jungen mal nicht zu sehr, der hätte noch 2-3 andere Tore machen müssen, das müsste er noch verbessern. Aber ja, wenn du in Augsburg 1-0 gewinnst, dann hast du eine Menge richtig gemacht, auch wenn die eine schlechte Phase haben. Francis Onyeka da auf seiner ja doch eher ungewohnten Position als Stoßstürmer hat es gut gemacht. Farid Alfa-Ruprecht und Gerrit Holtmann über die Flügel haben es gut gemacht. Gestern genauso. Also es hat ja auch den Grund, weil es eben in Augsburg funktioniert hatte, dass Rösler auf die gleiche Elf vertraut hat. Und das da hat sich jetzt gerade offenbar was eingespielt, was nicht heißen soll, dass die am Sonntag gegen Braunschweig genauso wieder auflaufen werden. Aber es zeigt, dass der Kader doch ein bisschen mehr hergibt, als der eine oder andere gesagt hatte. Wenngleich ich immer noch der Meinung bin, unausgewogen ist er trotzdem.
Ja, überrascht war ich vor allem, dass Farid Alfa-Ruprecht beide Spiele gemacht hat, weil von den anderen hatte man bis dahin ja schon deutlich mehr gesehen auch und auch die Überzeugung, dass sie da drauf haben. In Augsburg hat er dann für viel Tempo gesorgt über die Seite und auch gegen Magdeburg. Klar, bei ihm ist auch noch Luft nach oben im taktischen Bereich vor allem, wie er sich wann zu verhalten hat. Der erste Kontakt kommt nicht immer gut, die Abschlüsse sind noch nicht optimal, sonst hätte er schon 2-3 Tore jetzt auf seinem Konto, aber insgesamt hat er mir trotzdem gut gefallen. Und vielleicht nochmal ergänzend, also die jüngste Startelf, das waren 6 Spieler halt zwischen 18 und 21 Jahren. Mhm. Von Morgalla angefangen, dann übers Zentrum und dann halt vor allem vorne, da ist Gerrit Holtmann dann halt jetzt der Oldie, der ist aber auch gut macht.
Ein bisschen der Opa in der Reihe, ne?
Genau, ein bisschen der Opa in der Reihe und ja. Jetzt muss man sagen, Dieter Hecking und David Siebers, es war nicht so, dass die jetzt gar nicht auf junge Spieler gesetzt haben. Ne? Auch da hat ein Lenz gespielt, dann hat phasenweise Kosierski zum Beispiel gespielt, der jetzt ein Opfer des Systems ist, der ist ja auch erst 18 und so weiter. Also es ist nicht so, dass es jetzt der Uwe Rösler das jetzt komplett neu erfunden hat. Nur er hat es jetzt im positiven Sinne ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also 6 von 11 in diesem Altersklasse, das war schon grandios und gleichzeitig darauf liegt Uwe Rösler jetzt auch größten Wert, muss man auch sagen, dass die Routiniers, die dann noch auf dem Platz geblieben sind, auch ihre Leistung gebracht haben. Insbesondere natürlich der in den letzten Wochen überragende Torwart Timo Horn. Ohne den hätte es jetzt die 3 Siege und das eine Remis in Kiel unter Rösler auch nicht gegeben.
Ja, klar. Ja, und dann eben Holtmann, eben auch der mit dem nötigen Glück dann irgendwie mit seinen abgefälschten Toren da, mein Gott, ja, dann gehen die halt rein, ist doch schön.
Unterschiedsspieler,
ja,
sagt Uwe Rösler. Und das macht dann halt den Unterschied. Ja. Ne? Ich fand ihn jetzt in der ersten Halbzeit zum Beispiel gegen Magdeburg gar nicht mal so gut. Ja, Toto Lucia kam auch mal zu ihm und musste ihm ein bisschen was erklären für die Rückwärtsbewegung nach Ecken, darum ging's da. Aber auch nach vorne war er nicht so richtig im Spiel. Er war gut aus dem Spiel genommen von Tobias Müller, der ihn ziemlich hart bewacht hat, der dann in der 39. verletzt runter musste. Und Patrick Sander, der Trainer von Magdeburg, hat es ja auch hinterher gesagt, war für ihn eine Schlüsselszene, dass Tobias Müller runter musste. Oltmann wurde dann stärker, hat dann in der zweiten Halbzeit sein Tor gemacht und der VfL kam dann auch über seine Seite und nicht nur, wie für mich in den ersten 30, 35 Minuten, vor allem über die rechte Seite.
Mhm. Ja, Holtmann ist ja dann der gewesen, der so ein bisschen ja nicht den Gegenpol zu Rösler gebildet hat, der ja sagte, ja, nicht so hochloben die Jungen, sondern Holtmann ist genau in die andere Richtung gegangen, hat gesagt, das ist richtig geil, was die 18, 19, 20-Jährigen hier auf den Platz bringen. Und die werden jetzt noch besser vor allem. Ist das was, wo wir jetzt vom Höhenflug wirklich schon träumen sollten?
Ich glaube, dass man da jetzt weder war es angebracht, die komplett zu vernichten vor ein paar Wochen, noch ist es jetzt, glaube ich, angebracht, die über den grünen Klee zu loben. Sie sind jetzt in einer guten Phase, sie haben sich stabilisiert und es gibt Selbstvertrauen, das sagen die Spieler, das sagt Uwe Rösler, dass das entsprechend auf dem Platz dann auch was ausmacht. Und es ist halt, Fußball ist viel Psychologie inzwischen und ja, das merkt man gerade bei den Bochumern, dass halt einige Dinge auch einfach funktionieren und dann kommt auch das Glück wieder zurück. So dieses klassische Glück erarbeiten. Timo Horn hat es gestern so schön gesagt und du hast es gerade auch schon angesprochen. Den abgefälschten Schuss durch die Beine bei Reimann, ja, der wäre vielleicht vor 3 Wochen nicht reingegangen. Oder der ein oder andere Distanzschuss in den letzten Wochen, der wäre dann vielleicht auch nicht reingegangen. Oder Kiel Wädchen hätte dann vielleicht den Ball noch verstolpert oder solche Geschichten. Ne? Also so ein bisschen Glück ist dann ja auch wieder eingekehrt. Klar, jetzt kannst du sagen, Bochum hat trotzdem 2-mal Pfosten und Latte getroffen. Ja, aber die Magdeburger haben dann halt auch mit ihrem Elfmeter nur die Latte getroffen, so dass es am Ende beim 2-0 bleibt. Und das ist gerade so ein Zusammenspiel von allem, aber Gerrit hat da durchaus ja recht. Ne? Also das sind alles junge Spieler, die auch erstmal die Spielpraxis im Männerbereich brauchen. Ne? Also es ist ein Onyeka, Farid Alfa Ruprecht, das ist ein Kiel Wädchen, der zwar schon dritte Liga gespielt hatte, aber zur zweiten Liga ist es halt auch nochmal ein Unterschied. War auch in der Bundesliga schon mal dabei, aber konstant hat er immer nur dritte Liga gespielt. Mats Pannewick muss sich auch erstmal an diesen Erwachsenenbereich nach wie vor gewöhnen. Und je mehr Spielzeit sie bekommen und je mehr Trainingseinheiten sie haben, desto besser werden sie auch. Und deswegen ist die Aussage von Gerrit ja nicht falsch, wenn er sagt, da wird noch mehr von denen kommen. Ich bin davon überzeugt, dass spätestens in der Rückrunde dann nochmal ein Qualitätssprung oder eine Steigerung bei allen stattfindet. Und das kann dem VfL dann Hoffnung machen. Aber man sollte jetzt nicht so verwegen sein und sagen, ja, jetzt kannst du wieder nach oben gucken. Uwe Rösler hat es ja so schön gesagt, Ziel ist nicht absteigen.
Naja, noch sind es 10 Punkte.
Kirche im Dorf lassen. Ne?
Naja, noch sind es 10 Punkte, nur 3 vor Magdeburg. Ne? Aber Mats Pannewig würde ich noch sagen, ist ein Musterbeispiel, wie es jetzt unter Uwe Rösler auch aufwärts gegangen ist. Ne? Der hatte auch unter Dieter Hecking schon das Vertrauen, kam aber noch nicht so richtig rein, war dann erstmal raus, ja, weitgehend. Uwe Rösler hat jetzt, ich fand ihn im ersten Spiel unter Uwe Rösler gegen Hertha gar nicht mal so gut, nicht schlecht, aber noch nicht so gut, fußballerisch vor allem. Aber Uwe Rösler vertraut ihm, er gibt ihm das Vertrauen, Mats Pannewig sagt, du brauchst Spielpraxis und dann wirst du besser und besser, du bringst alles mit, was wir hier in der zweiten Liga benötigen. Das waren ja auch die Vorzeichen vor der Saison. Mats Pannewig als eigener Junge ist einer der großen Hoffnungsträger, auch mit Blick auf die Zukunft, auch mit Blick auf Transfererlösen. Ja, und Uwe Rösler hat ihn klar gestärkt. Er hat ihn auch noch nie ausgewechselt, obwohl er am Ende immer völlig mit den Kräften am Ende ist. Also der fordert auch viel, Uwe Rösler. Er fördert nicht nur, sondern er fordert auch. Er sagt dann, beiß auf die Zähne, du musst da jetzt durch, du ziehst durch. Ja, macht auch nicht alles richtig, Mats Pannewig. Aber jetzt gegen in Augsburg fand ich ihn schon gut. Und gegen Magdeburg hat er sich nochmal gesteigert. Also gerade im fußballerischen Bereich. Läuferisch war er schon immer gut. Und das zeigt den Weg, den Uwe Rösler da mit den Jungs konsequent geht.
Ja, ja, und es scheint auch dieses Prinzip von Uwe Rösler einfach zu sein, so Zuckerbrot und Peitsche.
Genau.
Weil das, was man aus der Kabine hört oder aus dem Umfeld des Vereins dann auch hört, knüpft sich dann auch schon mal ein Spieler vor, wenn es ihm nicht gefällt. Kjell Wethjen zum Beispiel soll sich in Kiel noch in der Kabine eine deftigere Ansprache auch einmal eingefangen haben, weil er mit dessen Leistung nach der Einwechslung nicht zufrieden war. Aber dann spielt er im Pokal. Spielt im Pokal großartig, spielt die am Wochenende nach der Ansage auch wieder, also zwei Spiele von Anfang an, macht gestern gegen Magdeburg auch ein starkes Spiel, trifft sogar. Also es wirkt offensichtlich, und bei Mats Pannewig ist es in Trainingseinheiten wirklich immer auffällig. Scheint so eine Art Lieblingsspieler von Uwe Rösler auch zu sein. Er nimmt den immer wieder in den Arm, immer wieder zur Seite, gibt ihm da nochmal einen Tipp. Also,
ja, weil er ihm viel zutraut, ne?
Genau.
Ja.
Es entsteht da gerade was unter Uwe Rösler, wo man am Anfang ja noch gesagt hat, erstmal gucken, wie nachhaltig das ist. Aber es scheint zu funktionieren, vor allem dann mit der Art und Weise auch, wie der Trainer dann da reingeht.
Bei Wädchen muss man noch ergänzend eben sagen, er hat jetzt auch im Zentrum gespielt, da, wo er sich zu Hause fühlt, wo er am stärksten ist. Das wusste auch von Anfang an Uwe Rösler, hat ihn gegen Hertha trotzdem auf die rechte Seite gestellt, weil er alle laufstarken Spieler auf dem Platz haben wollte. Hat selber gesagt, da hat er dem Kjell Wädchen individuell keinen Gefallen mitgetan. Aber im Zentrum ist er bärenstark. Und auch der kann aber auch noch mehr, das hat er auch direkt gesagt.
Ja. Überhaupt dieses Bild von Uwe Rösler als Trainer und seiner Art wird immer klarer. Das hat auch André beobachtet und uns eine Mail geschrieben. Könnt ihr auch jederzeit übrigens tun. insidevfl@funkemedien.de. Kleiner Werbeblock an der Stelle. Zum einen diese Szene, wie Rösler dann Losia rausschickt ums halbe Spielfeld, um Holtmann nochmal irgendwie was zu sagen. Dann, dass Rösler sich Timo Horn zur Seite nimmt, auch mitten im Spiel. Und eben dieser Moment Verletzungspause, er trommelt alle zusammen, kurz darauf fällt das Tor. Also das ist, André sagt selber, er ist kein Fan von Personenkult. Muss man aber auch gar nicht, also dieses Anfeuern und sowas, gut, haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, wie er die Kurve heiß macht. Den Personenkult ist das eine, diese klare Trainerart von ihm ist das andere. So.
Ja, er achtet halt sehr viel auf Details und zwar umgehend und teilt das dann auch mit und es kommt auch an. Also das sagen auch alle Spieler und das ist halt, wie gesagt, im Training immer zu sehen und im Spiel halt auch. Farid Alfa-Ruprecht hat er sich auch ein paar Mal geschnappt, um ihm zu sagen, wie er sich bewegen soll. Ne?
Ja, und danach direkt wieder zusammengefaltet, also auf dem Platz stand.
Nein, aber das ist ja nun mal, Gerrit Holtmann hätte er ja auch persönlich genommen, aber der war auf der falschen Seite. Ne? Da ist Herr Lucia ja das halbe Stadion rum, hat einen Moment abgewartet und da ging es halt darum, dass er bei Ecken, Gerrit Holtmann hat es hinterher verraten, netterweise, bei eigenen Ecken eher ins Zentrum rücken soll, um den Konter zu verhindern.
Ja. Nein, also es sieht halt wirklich danach aus, als wenn die Mannschaft oder die Spieler, die aktuell zur Mannschaft gehören, genau das gebraucht haben, dieses aktive Coaching von außen, dieses immer wieder aufmerksam machen auf Details, dass man gestern gegen Magdeburg war das wirklich in der ersten Hälfte als Farid Alfa-Ruprecht, der war ja meistens so auf der Höhe von Uwe Rösler. Ich glaube, der hat Dauerbeschallung. Er hat am Ende das rechte Ohr war wahrscheinlich riesig danach, weil der immer was gehört hat. Uwe Rösler hat den immer wieder zur Seite genommen. Und er stand 3 Meter neben den. Er hat immer wieder Anweisungen gegeben. Also das war schon ein bisschen lustig zu sehen, aber es hilft ja offenbar. Also
wenn er demnächst mit Ohrstöpseln aufläuft, dann wisst ihr Bescheid.
So fette Ohrstöpsel.
Nein, aber das ist dann die Art von Uwe Rösler und die tut der Mannschaft gut. Jeder Spieler sagt uns das inzwischen. Diese Detailverliebtheit von ihm hilft allen weiter. Und wenn es sich in den Ergebnissen auch widerspiegelt, umso besser.
Absolut. Was auch natürlich sehr schön war gestern fürs Bochumer Herz, ist die Gewissheit, dass das Pokal-Achtelfinale in Bochum stattfinden wird. Schöne Sache. Dann wiederum gegen einen Bundesligisten, amtierender Meister.
Amtierender Pokalsieger.
Pokalsieger, Meister. Sorry. Quatsch. Stuttgart kommt an die Castroper Straße Anfang Dezember. Genaues Datum steht noch nicht.
Wahrscheinlich wird es der Mittwoch sein. Ich wage mal die Prognose, weil der VfB in der Bundesliga zuvor am Sonntag spielt und dann wahrscheinlich nicht am Dienstag wieder ran muss. Ja.
dürfte darauf hinaus. Ja. Aber
ist eine Mutmaßung.
Genau, also in dieser Woche für euch schon mal mit den Terminkalendern, wahrscheinlich so Donnerstag, Freitag gibt's die Termine dann bis Anfang Januar. Ja. Also ja.
Auch gut zu wissen.
Also ich hätte mich über einen, das war auch noch die Frage, ne?
Ja.
Über einen Zweitligisten tatsächlich gefreut zu Hause, ne? Noch ein bisschen einfacher oder vielleicht so Kaliber HSV St. Pauli. Stuttgart ist schon ein harter Brocken, einerseits. Andererseits Heimspiel, erstmal das Allerwichtigste. Und zweitens, der VfL hat in diesem Spiel ja wieder gar nichts zu verlieren. Ja, also der kann da wieder ganz befreit reingehen, kann ganz viel gewinnen, aber nichts verlieren. Insofern, ich sehe durchaus eine Chance.
Ja, und die Stuttgarter haben, glaube ich, rund um das Pokalspiel auch ein knüppeldickes Programm, wenn ich das richtig auf dem Spielplan gesehen habe. Ich glaube, unter anderem geht es gegen Bayern. Also von daher, ja, wie Ralf das sagt, nichts zu verlieren, kann nur von Vorteil sein. Heimspiel, Anfang Dezember kann es auch an der Kastropper ekelig werden vom Wetter. Ja. Wenn bis dahin der Höhenflug weiter hält, ich meine, es ist jetzt ja noch ziemlich genau einen Monat, es sind noch ein paar Spiele.
Es ist ein Zeitraum, ja.
Sind noch ein paar Spiele, aber wenn sich das so weiterführt, was bislang angestoßen wurde, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ein Zweitligisten auch den VfB Stuttgart ärgern kann. Und die haben noch mal ein paar Spiele mehr auch in dieser Saison, dadurch, dass sie im Europapokal unterwegs sind in der Champions League. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass der VfL da zwingend eine Chance hat, aber Heimspiel ist auf jeden Fall schon mal gut. Bringt noch ein paar Euro noch in die Kasse mit rein. Könnte unter Umständen auch ein Fernsehspiel werden, was ja auch nicht gänzlich unattraktiv für den VfL ist. Also von daher.
Ja, haben wir Dortmund, Leverkusen, ne? Bayern in Union. Naja, schauen wir mal.
Egal. Schauen wir mal. Aber ja, es ist interessantes Los auf jeden Fall.
So oder so ist ja auch klar für alle. Also Fokus bleibt auf der Liga und wenn es weitergeht, ist schön.
Ja.
Und wie ihr sagt, nichts zu verlieren.
Stefan hat es ja angedeutet, 3 wichtige Spiele bis dahin, ne? 3
ja.
Auf dem Papier machbare Gegner, ähnlich wie Magdeburg, von der Tabellenposition, von der Form her. Und ja, jetzt gilt es natürlich für Uwe Rösler, die Mannschaft ein bisschen auf dem Boden zu halten, dass sie nicht meinen, die Gegner schlagen wir mit ein bisschen weniger Intensität, weil dann wird es nicht funktionieren.
Lass uns noch mal kurz hinter die Kulissen blicken, abseits vom Platz so ein bisschen. Ach Gott, das Wortspiel. Es gab oder gibt im Moment eine Umstrukturierung beim VfL Bochum. Die Stelle von Dirk Duffner ist in dem Sinne nicht nachbesetzt worden, sondern seine Verantwortung eben auf mehrere Schultern verteilt worden. Hatten wir schon drüber gesprochen, dass das so passieren soll. Ist jetzt in der letzten Woche endgültig vollzogen. Ihr kommt gerade aus einem Gespräch, druckfrisch quasi. Habt ihr die Infos?
Korrekt. Genau, heute wurde... Heute wurde Markus Brunschneider in einem Hintergrundgespräch ja sozusagen vorgestellt. Man hat mit der gesamten neuen sportlichen Leitung sich einmal präsentiert und erklärt, wie es aussehen soll. Markus Brunschneider kommt ja als neuer Direktor, jetzt muss ich gucken, Scouting, Recruiting und Data. Dazu ist Simon Zoller als Direktor Performance Lizenz, also für die Profimannschaft zuständig. Pablo Thiam ist weiterhin Direktor Talentwerk, also für den Nachwuchs. Anike Kran für den Frauenfußball.
Punkt, um es eben zu erklären, diese 4 Leute bilden die neue Geschäftsleitung Sport.
Genau.
Also wenn man so will, ist die Geschäftsleitung Sport bestehend aus diesen 4 Leuten, was vorher Dirk Duffner alleine war.
So kann man es gut runterbrechen, genau. Spitze. Aber vielleicht der noch unbekannteste Name, wir haben aber schon drüber gesprochen, vielleicht sogar der wichtigste von allen, ist nämlich Jonas Schlevogt, der Direktor Recht und Personal ist, der nämlich dann am Ende für die Verträge zuständig ist und mit den Vereinen die Verhandlungen über Spieler führt und auch die Leitplanken setzen soll, was eigentlich finanziell möglich ist in irgendwelchen Verhandlungen. Und das ist so das neue Team, was sich da heute präsentiert hat. Markus Brunschneider kommt eben von Holstein Kiel, war aber auch noch angestellt an einem Institut, wo er eben auch viel Datenanalysen betrieben hat etc.
In München,
genau. Ist auch Oberbayer, also an den bayerischen Akzent muss man sich vielleicht noch ein bisschen an der Kastropper gewöhnen, wobei er gesagt hat, Sein Opa war hier im Bergbau im Ruhrgebiet aktiv. Sein Vater ist hier geboren. Also die Wurzeln liegen dann offenbar doch schon im Ruhrgebiet. Und wir wissen ja alle, die Verbindung München-Bochum ist ja durch die Fanfreundschaft relativ nah.
Also, bei Bayern war er auch mal.
Genau, bei den Bayern war er auch mal
ein bisschen zu hotten.
Ja. Außerdem nehmen wir ja auch Thüringer Dialekt gerne.
5 Jahre in Darmstadt war er auch. Also ist zwar noch jung, ich glaube 35.
35 ist er, ja.
Aber hat schon eine Menge Erfahrung.
Und mit welchem Gefühl kommt ihr jetzt aus diesem Hintergrundgespräch beim VfL? Hat das Zukunft aus eurer Sicht?
Ja, jedem neuen Konstrukt eine Chance geben. Ne? Aus meiner Sicht klang das sehr plausibel und überzeugend. Entscheidend, das haben auch mehrere hinterher gesagt, ist allerdings nicht, was auf dem Papier steht, sondern wie dieses Team dann tatsächlich harmoniert. Ja?
Klar.
Also ich breche es eben nochmal ein bisschen runter, um es verständlicher zu machen. So wurde es erklärt, fand ich ganz anschaulich, von Ilja Kenzig. Den haben wir jetzt nicht vergessen, aber erwähnen wir mal eben noch, dass das der Oberchef bleibt. Das ist der CEO, der dann auch alle Verträge zum Beispiel unterschreibt. Ja. Ilja kennt sich, also sehr wichtige Rolle weiterhin, beziehungsweise noch wichtiger als vorher. Also Markus Brunschneider ist der Mann der Zukunft. Das heißt, er ist federführend für die Transfers extern zuständig. Simon Zoller ist der Mann der Gegenwart, der den Bedarf in enger Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer, zurzeit Uwe Rösler, ermittelt und weitergibt. Und Pablo Thiam ist halt dann der Mann, der sagt, dieses Profil, was da an Bedarf entwickelt, gesehen wurde, was wir brauchen, das haben wir schon im Talentwerk, da brauchen wir den externen nicht. Also diese drei sind dann überwiegend für den Profi-Männer-Bereich und Annike Kran natürlich dann entsprechend bei den Frauen zuständig.
Genau, das soll die Zusammenarbeit demnächst funktionieren. Ganz spannend fand ich tatsächlich auch noch, dass gesagt wurde, ein Transfer findet nur statt, wenn alle Leute dafür sind.
Ja, Ilja Kenzig hat das gesagt.
Genau, Ilja Kenzig sagte das, dass wenn eine Partei sich dagegen ausspricht, dass der Transfer so nicht stattfinden soll, sondern es müssen sich vorher alle einigen. Durch die Hinzunahme von Markus Brunschneider wird auch das Thema Daten beim VfL wichtiger, wobei es ihm darum geht, die Daten entsprechend zu verarbeiten, um das dann auch auf den Platz zu bringen. Also es bringt ja nichts, wenn du massiv oder massig Daten ansammelst, sondern du musst sie ja auch umsetzen können in ein entsprechendes Spielerprofil. Was willst du haben? Auch da musst du dann, hat er ein bisschen erklärt, muss er dann auch zusehen, dass er Leitplanken setzt, welche Parameter auf einzelnen Personen dann auch für ihn wichtig oder für den Verein wichtig sind. Und es klang sehr plausibel und beim VfL ist man, glaube ich, auch ein bisschen stolz, so habe ich es zumindest rausgehört, dass man in Deutschland der erste Verein ist, der das so umsetzt, weil, das hatte Ilja Kenzig dann gesagt, unter anderem in der Premier League die Vereine fast alle ähnlich unterwegs sind und sagte dann, da habe ich dann drüber nachgedacht, er hatte recht, er meinte nämlich, ja, kennst du den Sportdirektor vom FC Liverpool, FC Arsenal oder Manchester United? Habe ich so gesagt, nee. Also schillernde Figuren gibt's da nicht, sondern es wird im Team gearbeitet und das ist dann auch der Gedanke, der beim VfL dahinter steckt.
Ja, und auch dieses ganze Datenanalysen-Ding ist ja auch einfach ein System mit Zukunft. So, es ist ja einfach der moderne Fußball mittlerweile und wenn du nicht mitmachst,
Die gesamte moderne Gesellschaft. Also in welchem Bereich, in welchem Unternehmen spielt denn künstliche Intelligenz keine Rolle mehr?
Ja,
also
das stimmt.
Die gibt's doch gar nicht mehr.
Ja. Hm? So. Ja, wir können jetzt die künstliche Intelligenz fragen, wie der VfL jetzt noch das kommende Spiel spielt. Oder ich frage euch einfach. Wir schauen mal auf Braunschweig.
Tippspiel.
So, und an der Stelle möchte ich einmal kurz, also euch natürlich gratulieren. Speedy 77 hat 31 Punkte gemacht und Barzi 29 Punkte. Boah. Stark. Glückwunsch. Sehr stark.
Aber an der Stelle darf ich erwähnen, ja, einmal Atalamek für mich immer noch oder bleibt dafür immer die Legende schlechthin des VfL Bochum. Habe ihn vor Magdeburg wieder getroffen, treffe ihn ja eigentlich jede Woche. Schöne Grüße, Atta, an der Stelle. Der hatte 2-0 getippt. Ich werde ihn vor Braunschweig wieder fragen. Habe ich aber noch nicht.
Okay. Ja, ich möchte einmal sagen, dass ich einmal hier richtig gelegen habe. Einmal. Ich habe das Pokalspiel richtig getippt.
Yeah.
Deswegen war ich sehr froh, dass es dann abgepfiffen wurde,
wie es abgepfiffen wurde. In Magdeburg war ich auch richtig, ne? Ich meine, ich hätte 2-0 gesagt. Aber egal.
Bei euch verfolge ich das nicht so, ehrlich gesagt.
Atta lag auf jeden Fall richtig.
Okay. Ja, wir tippen und sprechen über das kommende Spiel noch vor der Länderspielpause. Am Sonntag geht's in Braunschweig ran. Gerrit Holtmann, dessen Ex-Verein das er ist, wie er sagt, seine erste Liebe. Sehr dramatisch. Spricht schon davon, dass es da auch mal zum Hexenkessel werden kann. Das war nicht genau die Wortwahl, glaube ich, aber eben, dass es eben spannend werden kann. Wie schätzt ihr Braunschweig ein?
Heiß, emotional. Ja, zunächst mal haben die das Gegenteil, was der VfL Bochum gerade hat, also einen richtigen Negativlauf. Die sind mit 2 Siegen in die Saison gut reingekommen. Und seitdem haben sie, was haben wir jetzt, 11 Spiele, dann sind es danach 9. Davon haben sie, glaube ich, 7 verloren. 6 der letzten 7 Spiele verloren, fast immer Platzverweise kassiert. Yadimchi
ab 6 Platzverweise in den letzten 6 Spielen.
Alter Schwede.
Musst du auch mal schaffen.
Yadimchi, absoluter Unterschiedsspieler für mich von Eintracht Braunschweig, hat sich eine Tätigkeit im Derby gegen Hannover geleistet, wird noch rot gesperrt fehlen. Jetzt kam hinzu, helf mir gerade.
Ich glaube, Ferrei war das, der am Wochenende vom Platz geflogen ist.
Auf jeden Fall noch ein Spieler vom Platz geflogen, wird auch fehlen. Also das Momentum spricht klar für den VfL Bochum, das muss man schon an dieser Stelle so klar sagen. Und in allen 3 kommenden Spielen sehe ich den VfL im Moment als Favoriten an. Und ja, dieser Rolle müssen sie dann natürlich dann auch gerecht werden.
Wenig hinzuzufügen.
Okay.
Ich sehe da, also the trend is your friend, wie man im Englischen so schön sagt. Also warum dann nicht auch diesen Zwischenspurt, den der VfL unter Uwe Rösler zwischen den beiden Länderspielpausen jetzt eingelegt hat, dann auch vernünftig zu Ende führen.
Ja. Ja.
Also nach Braunschweig geht es zu Hause gegen Dresden und dann in Fürth. Und dann kommt das Pokalspiel. Also da ist viel drin, aber es kann natürlich auch Rückschläge geben. Ne? Wenn wir jetzt über Braunschweiger Ausfälle gesprochen haben, müssen wir bei Bochum natürlich auch erwähnen, der Kapitän fällt aus. Matthäus Spero?
Sekunde.
Okay.
Sekunde.
Meine Güte.
Fanfrage der Woche.
So viele Fragen.
Da möchte ich gerne nämlich noch Shahin mit einbringen. Der schreibt uns bei WhatsApp oder fragt im Prinzip nach Bero. Wie sieht er ihn überhaupt noch als Rolle oder in seiner Kapitänsrolle, wenn er eben auch nicht mehr unbedingt gesetzt ist unter Uwe Rösler?
Ja, schwächt natürlich sein Standing, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ne? Also ein Kapitän, der nicht gesetzt ist in der Startelf, verliert ein bisschen an Ansehen und Respekt. Trotzdem, das haben auch die jungen Spieler oder Kjell Wädchen zum Beispiel sofort gesagt, wir machen jetzt hier nicht jung-alt, ja, sondern so wie Gerrit Holtmann über die Jungen geschwärmt hat, schwärmt Kjell Wädchen über die Alten, wie wichtig die sind, wie die reinkommen. Und darauf wird es jetzt auch ankommen, dass Matthäus Spero, aber ich schätze ihn so professionell ein, dass er damit umgeht, dass er weiter Gas gibt. Das ist ein Mentalitätsspieler, der nicht in bestechender Form war, der auch andere Qualitäten hat als die Jungen, die jetzt gespielt haben, ja, fußballerisch nicht so stark, aber er bringt sehr viel Intensität auch ins Spiel, also auch der wird noch wichtig bleiben und vielleicht dann auch auf dem Feld mal wieder werden. In Braunschweig, er hat die 5. gelbe Karte gekriegt, ist das Thema keins, weil er ist gesperrt.
Ja, für Braunschweig nicht, aber ich bin ein bisschen anderer Meinung als Ralf, also ich sehe aktuell keinen Grund, ihn wieder ins Team zu nehmen, wenn die Jungs, die auf dem Platz gestanden haben, ihre Leistung abrufen. Und es werden ja auch mehr. Also Ibrahima Sissoko, der Mittelfeld-Sissoko, kehrt am Mittwoch, wenn die Mannschaft wieder einsteigt, ins Training voll zurück. Also auch wieder mit Körperkontakt. Der wird dann spätestens nach der Länderspielpause wieder eine Option für den Kader. Moritz Broni-Kwarteng sieht Uwe Rösler im Zentrum. Also im Zentrum gibt es wirklich ein sehr, sehr großes Aufgebot, was Uwe Rösler rein oder einwerfen kann. Und ich sehe da ehrlich gesagt aktuell Matthäus Spero nicht zwingend auf dem Platz. Also auch wenn
ich habe jetzt auch nicht gefordert, dass er sofort wieder reinkommt. Da hast du mich ein bisschen missverstanden. Ich habe gesagt, er kann noch wichtig werden, wenn er weiter Gas gibt. Wenn ich zum Beispiel an Mats Pannewig denke, also Ibrahima Sissoko wird zurückkommen, vielleicht Ende November mal wieder eine Option sein und wenn er an seine vorherigen Leistungen anknüpft, dann auch Stamm sein, ganz klar. Das ist dann für Matthäus Spero nochmal schlecht. Aber Mats Pannewig jetzt kurzfristig zum Beispiel, der steht auch bei 4 gelben Karten. Wenn er ausfällt, könnte auch Matthäus Spero direkt wieder auf dem Platz sein. Ne?
Ja, also
das kann schnell gehen.
Ich sage jetzt auch nicht, dass er gänzlich raus ist, aber er hat zum Beispiel in den Wochen zuvor auch nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die man von ihm erwarten muss, auch als Kapitän. Ja. Vielleicht, weil er sich zu viel Druck macht, kann er auch sein, weil er eben die Binde trägt. Aber also für mich, man darf auch nicht vergessen dabei, der Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Also klar, dass dann im Kader sind viele Leihspieler, die dann auch weg sind. Aber wenn es zum Beispiel dann darum geht, Mats Pannewig oder Matos Bero, wenn ich persönlich für Mats Pannewig, weil der dir über kurz oder lang mehr bringt, sportlich und vielleicht dann am Ende auch irgendwann finanziell.
Ja.
Das hat Uwe Rösler ja offenbar auch schon so entschieden.
Stand jetzt.
Stand jetzt, genau.
So, wir wissen alle, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Also
ja, der Take fällt uns in 3 Wochen auf die Füße.
Wir hier. Genau, oder vielleicht auch schon nächste Woche wieder mit schlechterer Laune. Ich hoffe nicht. Aber das sehen wir dann. Danke fürs Zusehen, Zuhören.
Wir haben noch nicht getippt.
Haben wir noch nicht getippt?
Wir haben noch nicht getippt. Wir haben
noch kein Ergebnis.
Tatsächlich.
Ich fange an.
Ja, bitte.
2-0 für den VfL.
Dann sage ich 2-1 für Bochum.
Dann sage ich nochmal 1-0 für Bochum, also.
So. Passt.
Entschuldigung. Dann jetzt aber.
Auswärtssieg.
Dann jetzt bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut.
Ciao. Adios.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.